Ich möchte die Predigt mit einer Illustration beginnen. Stellt euch mal bitte eine Familie vor, die einen sehr reichen Vater hat und die Kinder dieser Familie, sie nutzen den Reichtum dieses Vaters schamlos aus. Sie kaufen sich allerhand überteuerte Dinge, sie gehen in die Stadt, sie randalieren, sie machen Dinge kaputt und zieht man sie dafür zur Verantwortung, sagen sie einfach, schickt die Rechnung meinem Vater. Irgendwann fragen die Menschen diese Kinder, warum macht ihr sowas? Warum vergeudet ihr einfach das Vermögen eures Vaters? Und sie antworten darauf, wir wollen allen Menschen zeigen, wie reich unser Vater ist. Wenn wir sowas hören, denken wir, völlig absurde Geschichte. Und genau das hat sich Paulus damals auch gedacht, über Menschen, die sagen, wir können jetzt sündigen, bis der Arzt kommt, weil wir Gottes Gnade damit immer größer machen. Und Paulus, er wird uns heute in Römer Kapitel 6 zeigen, warum es für einen gläubigen Menschen ein absurder Gedanke ist, so zu denken. Ihr dürft den Predigttext aufschlagen aus Römer Kapitel 6. Wir lesen die Verse 1 bis Vers 14. Römer 6 ab Vers 1. Was wollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall! Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr. Haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter der Gnade. Letzten Sonntag haben wir zusammen über Kapitel 5, Vers 12 bis 21 nachgedacht. Paulus hat uns dort von der Wirksamkeit unserer Rechtfertigung überzeugt, damit wir völlig gewiss sind in den Verheißungen, die einem Gläubigen gegeben sind, die auch an diese Rechtfertigung geknüpft sind. Wir haben gesehen, wie Gott durch dasselbe Prinzip, durch das die Sünde in die Welt hineingekommen ist, auch die Sünde wieder aus der Welt nimmt. Paulus hat uns bewiesen, wie der eine Mensch, Jesus Christus, viele Menschen rechtfertigen kann. Durch die Sünde Adams kam die Verdammnis auf alle Menschen und damit auch die Herrschaft des Todes. Und genau so kommt auch durch das eine Werk Jesu Christi die Gnade Gottes zu den Menschen und damit auch die Herrschaft im Leben durch Jesus Christus. Indem Gott uns also diese Gnade nicht nur zukommen, Gott lässt also diese Gnade nicht nur einem Menschen zukommen, sondern er lässt sie vielen Menschen zukommen. Wir haben gesehen, wie überströmend diese Gnade geworden ist im Vergleich zu der Übertretung Adams. Gott vergibt vielen Menschen viele Übertretungen. Das Gesetz hat sehr viel Sünde von uns Menschen ans Licht gebracht, aber die Gnade Gottes überströmt diese Sünde, weil sie dem Gesetz der Sünde überlegen ist. Und wie ich es zum Schluss der Predigt letzte Woche gesagt habe, könnte man jetzt daraus schlussfolgern, dass das quasi ein Freifahrtschein ist zu sündigen. Und Paulus ist sich dessen bewusst, dass dieser Gedanke jetzt entstehen könnte, und er nimmt diesen Gedanken jetzt ab Kapitel 6, Vers 1 auf, und er beginnt damit eine weitere Gedankeneinheit im Römerbrief. In Kapitel 6 bis Kapitel 8 wird Paulus jetzt über das Verhältnis des Gläubigen zur Sünde sprechen. Im Kapitel 6 werden wir sehen, dass der Gläubige von der Herrschaft der Sünde frei geworden ist. Im Kapitel 7 wird Paulus uns zeigen, dass wir von unserem sündigen Fleisch, also von der Gegenwart der Sünde, noch nicht befreit sind. Und wir stehen damit in einem geistlichen Kampf zwischen unseren fleischlichen Werken und den geistlichen Werken. Aber obwohl wir diesen Anfechtungen unseres Fleisches ausgesetzt sind, mündet dann Kapitel 8 in der Heilssicherheit eines Gläubigen, in dem Paulus zeigt, wie trotz irdischer Anfechtungen Gott dieses Ziel mit uns erreichen wird. Der nächste große Meilenstein im Römerbrief ist Römer Kapitel 8, Vers 1, wo Paulus schreibt: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gibt es nicht. Gibt es wirklich nicht. Das ist eine Aussage, das ist eine These, zu der Paulus nach diesen Kapiteln kommen wird. Und das ist also das nächste Ziel, auf das wir hier inhaltlich zusteuern. Also Heilssicherheit trotz heftigster Anfechtungen und Versuchung. Dahin mündet Kapitel 8. Das erstmal so grob als Vorschau auf die nächste Gedankeneinheit. Und das erste Argument für diese These, das liefert uns Paulus heute in den Versen 1 bis 14 hier aus Kapitel 6. Paulus beginnt jetzt hier mit dieser Frage oder mit zwei Fragen, die sich aus dem letzten Abschnitt ergeben können. Und Paulus wird mit einer ähnlichen Frage dann auch nachher ab Vers 15 den nächsten Abschnitt beginnen. Diese Frage ergibt sich quasi aus Römer 5, Vers 20, wo Paulus erklärt hat, dass die Gnade überströmend ist, über die Macht der Sünde, über die zunehmende Sünde. Die Gnade übertrifft die Sünde, das bedeutet, Gott ist bereit, uns zu vergeben, egal wie groß dein Schuldenberg ist. Und ein Mensch, der jetzt sich denkt, ich habe einen Freifahrtschein, um zu sündigen, dem sagt Paulus jetzt hier im Vers 2, auf gar keinen Fall. Das ist eine sehr starke und eine sehr emotionale Verneinung von Paulus. Man könnte auch sagen, niemals, bloß das nicht, auf gar keinen Fall, ausgeschlossen. Paulus, er würde bei so einer Schlussfolgerung die Hände überm Kopf zusammenschlagen, weil jemand, der so denkt, den eigentlichen Sinn von dem, was vorher gesagt wurde, nicht verstanden hat. Und Paulus wird jetzt ab Vers 2 wieder auf dieses Prinzip Bezug nehmen, was er uns im Kapitel 5 schon gezeigt hat. Paulus sagt hier im Vers 2, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Und um diese Aussage richtig zu verstehen, müssen wir es einmal kurz zurück zu Römer Kapitel 5. Wir haben gesehen in Römer 5, dass Adam stellvertretend für uns gesündigt hat, wodurch wir den Tod erleiden. Also Gott identifizierte uns mit der Sünde Adams. Gott bestraft uns für die Sünde Adams, so als wenn wir damals im Garten Eden selber gesündigt hätten. Es ist quasi so, als wenn wir und Adam ein und dieselbe Person wären. Das erleben wir hautnah, indem wir die Konsequenzen der Sünde Adams an unserem Leib immer noch spüren. Wir werden irgendwann dem körperlichen Tod verfallen sein. Wir haben Schmerzen, wir haben Krankheiten. Frauen erleiden Schmerzen bei der Geburt. Gott zieht uns durch all diese Dinge zur Rechenschaft, durch das, was Adam und Eva damals im Garten Eden gemacht haben. Und jetzt hat Paulus in Römer 5 klargemacht, dass der gläubige Mensch eins gemacht ist mit Christus, genauso wie wir damals eins waren mit Adam. Ich lese Römer 5, 18 und 19 noch einmal. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Rechtstat für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Gott identifiziert uns jetzt mit Jesus Christus, genauso wie er uns vorher mit Adam identifiziert hat. Unser Einssein mit Adam hatte ganz praktische und wahrnehmbare Auswirkungen für uns. Und genauso hat unser Einssein mit Christus ganz konkrete Auswirkungen. Und ein Mensch, der sagt, ich kann jetzt sündigen, Gott vergibt mir sowieso, der hat nicht verstanden, was bei diesem Wechsel von in Adam zu in Christus passiert ist. Wer so denkt, hat nicht verstanden, welche Konsequenzen es mit sich bringt, in Christus zu sein. Und diese Konsequenz wird Paulus uns jetzt hier ab Vers 2 beschreiben, wenn er im Vers 2 sagt, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Und damit bringt jetzt Paulus sein Unverständnis zum Ausdruck über diese Tatsache, als Christ in der Sünde verharren zu wollen. Als Christ zu sagen, ich möchte weiter in der Sünde leben, ist ein absurder Gedanke, wenn wir uns vor Augen halten, was Einssein mit Christus bedeutet. Paulus sagt hier, dass wir mit Christus der Sünde gestorben sind. In Römer 5, Vers 12 hat Paulus gesagt, dass durch Adam alle Menschen sündigten. Und so wie mit Adam wir mitgesündigt haben, so sind wir auch mit Christus mitgestorben. So wie wir mit der Sünde Adams identifiziert wurden, so werden wir jetzt mit Jesus in seinem Tod identifiziert. Wir sind mit Christus gestorben. Das umschreibt Paulus jetzt in den folgenden Versen, wenn wir einmal in die folgenden Verse jetzt schauen, welche Ausdrücke, da finden wir diesen Ausdruck in jedem Vers fast. Vers 3, auf seinen Tod getauft. Vers 4, mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Vers 5, verwachsen mit der Gleichheit seines Todes. Vers 6, mit gekreuzigt. Vers 7, gestorben. Vers 8, mit Christus gestorben. Das ist die Betonung in diesen Versen. Paulus wiederholt diese Wahrheit mehrfach und wird uns mit den folgenden Versen jetzt zeigen, welche Konsequenz das Gestorbensein mit Christus für den Gläubigen hat. Und mit all diesen Umschreibungen für das Gestorbensein mit Christus möchte uns Paulus jetzt die Realität, die praktischen Auswirkungen unseres Gestorbenseins mit Christus klarmachen. Er beginnt hier im Vers 3 mit den Worten, oder wisst ihr nicht? Wer denkt, ich kann jetzt weiter in der Sünde leben, der ist sich seines Gestorbenseins mit Christus nicht bewusst oder er weiß es schlicht gar nicht. Und Paulus muss uns jetzt klar machen, was mit Christus gestorben zu sein bedeutet, damit wir verstehen, warum wir nicht mehr in der Sünde leben können. Und er wird uns jetzt zeigen, dass die Konsequenz des Gestorbenseins mit Christus genauso real ist, wie die Konsequenz des Lebens in Adam oder des Sündigens in Adams, dessen Konsequenzen wir ganz praktisch spüren. Krankheit, Tod, Schmerz, für uns ganz alltägliche und reale Dinge. Und genau so hat auch unser Gestorbensein mit Christus ganz reale Auswirkungen, die wir in unserem Leben als Christ erkennen und erleben können, wenn wir das wissen und in diesem Glauben handeln. Und damit wir das wissen, schauen wir uns jetzt einmal die Verse 3 bis 4 an. Paulus sagt: Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Paulus erinnert also die Gläubigen jetzt an ihre Taufe. Es gab damals nicht verschiedene Taufformen, es wurde ausschließlich durch Untertauchen getauft, wobei der Täufling quasi ganz ins Wasser eingetaucht wurde und dann quasi mit dem Wasser oder im Wasser begraben wurde. Das griechische Wort, was in den Bibeln, in unseren Bibeln mit Taufen übersetzt wird, das wird in anderen griechischen Schriften zum Beispiel verwendet für Schiffe, die gesunken sind oder für Menschen, die ertrunken sind. Und Paulus, er verwendet dieses Sinnbild der Taufe jetzt, um zu beschreiben, was passiert ist, als wir mit Christus starben. Jeder Christ, der sich taufen lassen hat, hat damit zum Ausdruck gebracht: Ich bin mit Christus tot, gestorben. Ich bin mit ihm begraben, ich identifiziere mich jetzt mit seinem Tod. Ich bin eins mit Christus in seinem Tod. Und die Konsequenz leitet Paulus uns jetzt im Vers 4 mit einem damit ein, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Wir starben mit Christus, aber nicht nur das, so wie er auferweckt worden ist, so wandeln wir jetzt in einer Neuheit des Lebens. Paulus spricht jetzt hier von dieser Neuheit des Lebens und wir müssen uns fragen, okay, was genau heißt das jetzt? Wir haben offensichtlich noch nicht einen unsterblichen Körper nach unserer Wiedergeburt und wir müssen jetzt erklären, was ist denn neu an diesem Leben? Und das wird Paulus uns jetzt weiter ab Vers 5 erklären. Und er schreibt ab Vers 5, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der seiner Auferstehung sein. Heißt, so wie wir mit dem Tod Jesu verwachsen sind, so werden wir mit ihm auch in der Auferstehung verwachsen sein. Ein sehr starker Ausdruck, dieses Verwachsen, der zeigen soll, wie sehr Gott uns Gläubige mit Jesus Christus in seinem Tod und in seiner Auferstehung identifiziert. So wie zwei siamesische Zwillinge quasi zusammengewachsen sind, so sind wir mit Christus zusammengewachsen und zusammengewachsen mit Christus starben wir mit Christus. Und zusammengewachsen mit Jesus Christus stehen wir auf zu einem neuen Leben. Es geht hier im Vers 5 erstmal nicht um unsere zukünftige Auferstehung, sondern, wie Vers 5 es gesagt hat, um das neue Leben, um die Neuheit des Lebens nach der Wiedergeburt. Und was an diesem Leben neu ist, das sagt uns jetzt Vers 6. Da schreibt er: Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Was Paulus jetzt hier im Vers 6 sagt, spricht nicht also über ein zukünftiges Ereignis, über zukünftige Dinge, die noch ausstehen, sondern über das, was heute und jetzt für jeden gläubigen Menschen Realität ist. Vorher mussten wir uns mit der Sünde Adams identifizieren, was spürbare Konsequenzen hatte. Und jetzt identifizieren wir uns mit der Auferstehung Jesu, was ebenfalls reale Konsequenzen für uns hat. Paulus spricht hier jetzt von unserem alten Menschen oder von dem Leib der Sünde, der mitgekreuzigt worden ist. Vor im Vers 4 hat Paulus von der Neuheit des Lebens gesprochen, welches wir durch die Auferstehung haben. Und das meint ganz einfach unser altes Leben vor der Wiedergeburt und unser neues Leben nach der Wiedergeburt. Und das, was dazwischen stattgefunden hat, was wir durch die Taufe zum Ausdruck gebracht haben, gestorben mit Christus, auferstanden zu einem neuen Leben. Und was an diesem neuen Leben jetzt anders ist, das sagt uns jetzt Vers 6, nämlich der alte Mensch, der Leib der Sünde ist gekreuzigt, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen. Das ist neu. Und hier müssen wir jetzt einmal kurz die Übersetzung besprechen. Ab Vers 14 wird Paulus davon sprechen, dass wir früher Sklaven der Sünde waren. Und dieses Wort, welches hier im Vers 6 mit dienen übersetzt wird, das hat genau die gleiche Wortwurzel wie das Wort Sklave. Also es beschreibt einen Sklavendienst. Benedikt Peters, er übersetzt Vers 6 wie folgt: Indem wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde abgetan werde, dass wir nicht mehr der Sünde Sklaven seien. Also der Sünde zu dienen oder der Sünde Sklave zu sein, das ist ein Unterschied. Das ist etwas anderes. Sklave der Sünde zu sein heißt, gezwungen zu sein, zu sündigen. Ich muss sündigen. Ich habe nicht die Freiheit zu sagen, nee, das will ich jetzt nicht. Und das ist genau das, was Paulus vorher in 5, Vers 21 gesagt hat, nämlich, dass die Sünde geherrscht hat. Die Sünde war an der Herrschaft in unserem Leben. Sie hat diktiert und bestimmt, was wir tun. Der Unterschied vom alten Menschen zum neuen Menschen ist also der, dass der neue Mensch nicht mehr unter die Sünde versklavt ist. Das wird insbesondere klar, wenn wir jetzt einmal den Vers 7 dazu nehmen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Ich bin jetzt kein Sklave der Sünde mehr. Ich bin nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde, weil ich durch den Tod von der Sünde freigesprochen bin. Ich unterliege also nicht mehr dem Zwang, sündigen zu müssen. Ja, der alte Bernie, der war Sklave der Sünde, weil der alte Bernie aber verwachsen mit Christus gestorben ist, gibt es diesen Sklaven Bernie nicht mehr, sondern nur noch den neuen Bernie, der von der Herrschaft der Sünde befreit ist. Ich muss nicht mehr sündigen, ich bin frei dazu geworden, der Sünde jetzt Nein zu sagen. Ich kann jetzt aufhören zu sündigen, was ich vorher nicht konnte. Und das ist die praktische Konsequenz des Einssein oder des Verwachsenseins mit Christus in der Auferstehung. Wir leben als Menschen, die für die Sünde gestorben sind und damit frei von der Sünde sind, weil der Tod und die Auferstehung Jesu uns zugerechnet wird, genauso wie uns vorher die Sünde Adams zugerechnet wurde. Und diese Konsequenz ist genauso real wie die Konsequenz der Sünde, die wir durch Adam erleiden mussten. Und da ich jetzt diese Freiheit jetzt durch den Tod meines alten Menschen gewonnen habe, stellt sich die Frage, wie nutze ich diese Freiheit? Und dazu vergleicht Paulus jetzt unseren neuen Menschen mit Jesus Christus nach seiner Auferstehung. Er zeigt uns jetzt, was Jesus Christus als neuer Mensch tut. Vers 8 bis 10. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn, denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, das lebt er Gott. Vorher im Vers 5 haben wir gesehen, dass wir mit Christus in seiner Auferstehung verwachsen sind, genauso wie wir in seinem Tod mit ihm verwachsen sind. Genauso wie wir mit ihm starben, leben wir jetzt mit Christus verwachsen. Und genauso wie sich nach der Auferstehung Jesu etwas geändert hat, so hat sich auch in unserem neuen Leben etwas geändert. Nämlich Vers 9, der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Der erste Leib Jesu Christi, das ist ein natürlicher, sterblicher Körper gewesen. Jesus ist ganz Mensch gewesen, sonst hätte er nicht unsere Schuld sühnen können. Jesus starb der Sünde und mit ihm starben auch wir der Sünde. Vers 10 sagt, Jesus starb ein für alle Mal. Das heißt, Jesus musste nicht in seinem auferstandenen Körper noch einmal sterben für unsere Sünde, sondern er lebte jetzt Gott oder für Gott oder zu Gott hin oder in Gemeinschaft mit Gott. Und damit hat Paulus uns jetzt dieses Vorbild Jesu Christi gezeigt. Er hat uns gezeigt, was am Leben Jesu Christi jetzt anders ist nach seiner Auferstehung. Und er wendet jetzt diese Veränderung auch auf uns an. Vers 11. So auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. So auch ihr. Anwendung. Jetzt bist du dran. Was meint Paulus mit so? So wie Christus. Genau so wie Christus jetzt Gott lebt, sollen auch wir für Gott oder mit Gott leben. Und dieser Ausdruck hier, haltet euch der Sünde für tot, er bedeutet nicht, tu einfach mal so, als wenn die Sünde tot wäre. In Wirklichkeit ist sie gar nicht tot, aber wir tun jetzt einfach mal so. Wir würden uns veräppeln damit. Das Wort, welches hier im Vers 11 mit dafür halten übersetzt wird, das wird an fast allen Stellen im Römerbrief mit zurechnen oder rechnen übersetzt. Es kommt am häufigsten im Kapitel 4 vor, wo wir von Abraham gelesen haben, dass Abraham die Gerechtigkeit zugerechnet wurde. Das heißt, wir sollen in unserem Wandel damit rechnen oder dies berücksichtigen, dass wir für die Sünde tot sind. Und deshalb jetzt für Gott lebendig sind. Und indem wir dies berücksichtigen oder damit rechnen, sagt Paulus jetzt im Vers 12, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorcht. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Und diese Aussagen, die zeigen uns jetzt, dass wir zwar von der Macht der Sünde befreit sind, aber noch immer die Möglichkeit haben zu sündigen oder unseren Begierden zu gehorchen. Die Sünde hat zwar keine Macht über uns, sie ist aber immer noch gegenwärtig. Sie fordert uns immer noch heraus, sie ist weiterhin attraktiv für unser Fleisch. Und wir können diesen Begierden weiterhin folgen, wir unterliegen aber nicht mehr dem Zwang, sündigen zu müssen. Diese Aufforderung im Vers 13, seine Glieder nicht der Ungerechtigkeit zur Verfügung zu stellen, die kann nur ein wiedergeborener Mensch befolgen. Ein Mensch, der unter die Sünde versklavt ist, kann diesem Auftrag oder dieser Aufforderung nicht gehorchen. Er muss sündigen. Er ist Sklave der Sünde. Aber wir Gläubige, wir sind dazu befreit, das Gute zu tun, weshalb Paulus uns jetzt auch im Vers 13 dazu auffordert, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Also, weil du jetzt von dem Zwang, sündigen zu müssen, befreit bist, sollst du diese Freiheit nutzen. Du sollst jetzt nicht mehr der Sünde dienen, sondern du sollst der Gerechtigkeit dienen. Ich bin jetzt frei mit meinem Körper, mit meinen Fähigkeiten zu sündigen oder Taten der Gerechtigkeit zu vollbringen. Und deswegen, weil du jetzt diese Freiheit dazu hast, tu das Gute und nicht das Böse. Was Paulus uns hier erklärt, ist zum einen die Grundlage, warum wir das Gute tun können, und zum anderen auch die Grundlage, warum wir der Sünde widerstehen können. Die abschließende Begründung von Paulus hier im Vers 14 ist: Denn die Sünde wird nicht über euch herrschen, denn ihr seid nicht unter Gesetz, sondern unter Gnade. Die Sünde wird nicht herrschen. Diese Wahrheit, die Paulus uns jetzt in den vorangegangenen Versen bewiesen hat, ist die Grundlage dafür, warum es jetzt Sinn macht, gegen die Sünde zu kämpfen. Ich kann jetzt den Kampf mit der Sünde aufnehmen, weil ich weiß, der Sünde ist die Macht und die Herrschaft genommen. Der alte Bernie war nicht fähig, der Sünde zu widerstehen. Aber der neue Bernie kann die Sünde überwinden. Und sehr oft werfen wir als Christen in der Versuchung das Handtuch, weil wir das nicht wissen oder weil wir von dieser Wahrheit nicht wirklich überzeugt sind. Die Versuchung kommt und du denkst dir, schaffe ich eh nicht. Du fängst erst gar nicht an, Widerstand zu leisten, du lässt dich gleich gehen, du gibst dich der Versuchung hin. Ist dir bewusst, dass du als neuer Mensch von der Herrschaft der Sünde befreit bist? Die Sünde wird nicht herrschen. Keiner hat gesagt, dass der Kampf gegen die Sünde leicht ist. Die Bibel sagt uns, dass es Disziplin und Anstrengung und Kampf braucht. Kampf heißt nicht spazieren gehen, Kampf heißt nicht, es passiert von alleine. Aber wenn du weißt, dass die Sünde, dass der Sünde die Herrschaft genommen wurde, dann ist es ein Kampf mit Erfolgsgarantie, wenn du wirklich bereit bist zu kämpfen. Ich komme zum Schluss. Stell dir einmal vor, du fährst ein Autorennen. Und du hast ein Auto, welches 150 PS weniger hat als alle anderen Teilnehmer des Rennens. Die anderen können viel schneller beschleunigen und erreichen viel höhere Geschwindigkeiten als du. Es ist Gesetz, dass du dieses Rennen verlieren wirst. Du brauchst gar nicht an den Start gehen. Die anderen werden das Rennen beherrschen. Jetzt bekommst du aber ein Fahrzeug, welches 150 PS mehr hat als alle anderen. Du hast das Rennen noch nicht gewonnen. Du musst das Rennen fahren und du musst auch Gas geben. Du musst diese Leistung abrufen. Aber im Vergleich zu deinem ersten Auto ist dein zweites Auto die Erfolgsgarantie, diesen Kampf auch gewinnen zu können. Und genau so ist unser neuer Mensch unsere Erfolgsgarantie im Kampf gegen die Sünde zu siegen. Es herrschen ganz andere Voraussetzungen, weil der Sünde die Herrschaft genommen wurde. Aber trotzdem sind viele Christen sich dieser Sache nicht bewusst, dass sie nach ihrer Wiedergeburt quasi mit einem neuen Fahrzeug unterwegs sind und diesen Kampf gewinnen können, wenn sie denn kämpfen. Wir sind faul, wir sind manchmal träge, wir tolerieren Sünde einfach, weil wir einen Konflikt scheuen, weil wir Aufwand scheuen, weil wir Schamgefühle haben und wir gehen einfach den Weg des geringsten Widerstandes. Wir fragen uns, warum soll ich mir jetzt diese Schlammschlacht mit der Sünde antun? Wir fangen manchmal an zu kämpfen, aber der Kampf, der wird uns einfach zu heiß und zu anstrengend und wir denken uns dann, ach, Gottes Gnade ist doch überströmend. Gott vergibt mir doch sowieso. Ich bin doch gerettet. Und damit denken wir im Prinzip genau so, wie Paulus es in Römer 6, Vers 1 formuliert hat. Lass mich einfach gehen, ich kann es jetzt eh nichts mehr ändern, habe schon angefangen, kann ich auch gleich weitermachen. Und jedes Mal, wenn du den Kampf mit der Sünde aufgibst und ihr nachgibst, dann denken wir Christen im Prinzip genau das, was Paulus in Römer 6, Vers 1 gesagt hat. Und Paulus hat uns erklärt, was für ein absurder Gedanke das ist. Wenn du von der Versuchung gelockt wirst, warum denkst du dann nicht so wie Paulus in 6, Vers 1? Wenn die Versuchung kommt und dich angreift, warum denkst du nicht dann, das sei ferne, ausgeschlossen, mache ich nicht, auf gar keinen Fall? Josef zum Beispiel hat so reagiert. Wie könnte ich dieses Übel tun und gegen Gott sündigen? Es war ausgeschlossen für ihn. Und der Grund, warum das für Paulus ausgeschlossen ist, das hat er uns im Prinzip auch schon in Römer 6, Vers 1 gesagt. Paulus hat gesagt, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Was heißt der Sünde gestorben? Der Sünde gestorben heißt, mit Christus im Tod verwachsen zu sein, mit Christus gestorben zu sein. Das hat Paulus uns durch die ganzen Verse jetzt gepredigt. Der Tod Jesu war eine Konsequenz des gerechten Zorns Gottes. Siehe die vorigen Kapitel. Und dass Gott über Sünde zornig ist, daran hat sich auch nach dem Tod Jesu nichts geändert. Gott hat eine solche Abscheu vor der Sünde und so eine große Liebe zu dir, dass er einen ungeheuren Preis bezahlt, damit du jetzt mit der Sünde aufhören kannst. Und deswegen ist es für einen Christen so absurd zu sagen, ich sündige jetzt einfach weiter. Wir verachten dieses teure Gnadengeschenk, von der Sünde befreit zu sein. Gott sagt uns durch diesen Text, mein Gnadengeschenk hat mir meinen Sohn gekostet. Und du verachtest diese teure Gnade und wagst es, sie einfach so zu vergeuden. Das muss für uns ausgeschlossen sein. Deswegen lasst uns bitte diese Gnade nicht geringschätzen. Gott hat teuer bezahlt, um dich von der Herrschaft der Sünde zu befreien. Nutze diese Freiheit und kämpfe gegen die Sünde. Sie wird nicht herrschen. Amen.